Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturkiosk. Wir sind Kira und Maria. Hi.
Hallo.
Heute zumindest virtuell zu Gast bei uns ist der Stefan Dettel, Frontmann und Trompeter der Band La Brassbanda. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
Servus, danke sehr für die Einladung.
La Brassbanda hat sich ja schon immer im Schlechten irgendeine musikalische Schublade schieben lassen, sag ich mal. Ihr macht irgendwie Blasmusik, aber tanzbar irgendwie Partymusik, aber nicht so beliebig. Offiziell gehört ihr laut Wikipedia, habe ich gegoogelt, zur neuen Volksmusik. aber ihr macht es eigentlich ein bisschen Funk, ein bisschen Gypsy, ein bisschen Techno, ein bisschen Punk, ein bisschen Pop, ein bisschen Jazz und ganz viel bayerisch. Ich habe mir gedacht, einerseits ist es ja sehr traditionell, also Mundart, Lederhosen, irgendwie Blasmusik. Und andererseits seid ihr ja trotzdem super progressiv und auch ein bisschen rebellisch unterwegs. Man könnte das als Widerspruch sehen. Siehst du das als Widerspruch oder hast du das mal so wahrgenommen?
Ja, also wir haben alle miteinander, also alle Bandmitglieder haben Musik studiert und genau, wenn du dir da so entscheidest, so im jungen Alter, dass du Musik studierst, dann begibst du dich auf so eine Reise. Also das fängt dann auch mit Klavierspielen ein bisschen an. Du machst ganz viel Instrumentalausbildung und dann kommt im Studium. Und wenn du das irgendwie hinkriegst und schaffst, dann bist du eigentlich so, du hast Bock auf die Welt und Musik zu machen. Aber genau in welche Schublade das geht und welche Genre das geht und welche Aussage du da mit deiner Musik hast, das muss dann alles erst mal entstehen, weil du bist quasi dann ausgebildet und kannst quasi dein Instrument sehr gut spielen. Aber dann kommt der Kontakt mit dem Publikum. Und dann merkst du erst mal, welcher Song funktioniert denn? Welche Konstellation funktioniert? Welcher Beat funktioniert für mich? Und wo kann ich auf der Bühne wirklich ganz ich selber sein? Und das ist dann schon spannend. Also deine Frage ist, Entschuldigung, dass ich es so lang mache, aber die ist wahnsinnig interessant, weil dann entsteht erst eine Band eigentlich so. Wenn du so mal 5 oder 10 Jahre auf der Bühne bist und dann, wir haben die Chance gehabt, auf der ganzen Welt rumzufahren, dann merkst du eigentlich, genau, das ist unser Stil. Wir sind barfuß in Lederhosen mit Tuba und möchten aber so Punkmusik machen und möchten Hip-Hop machen. Und dann entsteht der Stil. Also den kann man sich eigentlich nicht so ausdenken. Man sitzt jetzt nicht so im Zimmer und sagt, hey, wir machen eine Band, welchen Stil machen wir und wo möchten wir Konzerte machen? Das kann man schon probieren, aber die Wahrheit ist dann meistens, dass das Publikum entscheidet, ob du wirklich Songs spielen darfst, ob du Tourneen machen darfst, ob du auch im Ausland spielen darfst und dann entsteht eigentlich der Sound über die Jahre erst.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast ganz am Anfang, glaube ich, auch mal versucht, also klassische Ausbildung und versucht, in einem Orchester durchzustarten. Wann hast du denn gemerkt, dass eben... Also gerade so dieses klassische Nix ist für dich und dass du irgendwie so dieses barfuß auf der Bühne stehen und abgehen brauchst.
Ja, ich habe das wirklich, es war wirklich krass, weil ich habe so richtig klassische Trompete studiert und war dann so ausgebildeter Orchestermusiker und sitze dann in Nürnberg im Symphonieorchester. Tolle Kollegen, super Haus, wir haben ein wunderschönes Stückchen gespielt und dann spielt man so eine Wahnsinns-Symphonie so 3/4 Stunde und man ist wahnsinnig energetisch und steht so da und yeah, wir haben die Symphonie gespielt und das Publikum macht halt so und geht dann heim so. Und ich bin da gestanden, ich muss meine Energie jetzt wegbringen. Und dann sage ich zu den Kollegen, hey, wir müssen sofort fortgehen, Party machen. Dann habe ich gesagt, ja, ist schwierig, weil ich muss zur Familie fahren. Ja, bei mir, ich muss da hinfahren. Und dann stehe ich ganz allein so da und denke mir so, oh Gott, das ist nicht mein Job. ich habe so eine Wahnsinnsleidenschaft auf der Bühne und für die Musik. Und dann wurde es aber auch vom Publikum, also wenn ich da so reinspiele, dann muss das Publikum auch schreien und rausgehen. Und wenn es halt nicht der Fall ist, dann mache ich irgendwas falsch irgendwie. Und deswegen war mir die klassische Musik und vor allem das klassische Publikum viel zu konservativ. Und das ist dann auch nicht die Art von Musik, die ich mag. Also ich mag ein Symphonieorchester in Lateinamerika so wahnsinnig gern, wo ganz viele Noten auch schief sind. Aber es ist so eine Leidenschaft drin, dass die Leute einfach dann aufstehen und schreien und tanzen. Ja, das ist das Ding eigentlich. Ich tue mir ja selber immer nur schwer, wenn ich Symphonieorchester anschaue und wenn die super spielen, weil ich möchte dann einfach so jubeln und klatschen und ich weiß da eine klatschen darf zwischen die Sätze, aber das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich finde, Musik hat so was Schönes und so was Spannendes und da bin ich irgendwie sofort infiziert und genau, deswegen hat es im Symphonieorchester leider nicht funktioniert.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen auf die erste Frage. Hat sich denn so dieses Traditionelle, das ihr ja irgendwie mitschwingt bei euch in der Band, mit diesem, ich nenne es mal, progressiven, hat sich das mal gebissen? Oder also habt ihr euch überlegt vorher, wird das gut gehen oder habt ihr einfach gemacht?
Also die Frage haben wir uns eigentlich nie gestellt, ehrlich gesagt. weil du musst eh, also das ist ein ganz schmaler Grat, wenn du Musik machst auf der Bühne und wenn du probierst, dass du einen Rhythmus hinkriegst. Und du musst in die ersten zwei, drei Nummern das Publikum musst du schon auf deiner Seite haben. Also wenn du noch drei Nummern so, yeah, let's go, dann hast du eine Möglichkeit, was zu machen. Wenn du noch drei Nummern schon merkst, oh, irgendwas funktioniert nicht, musst du was ändern in der Sekunde. Insofern hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob wir da zu progressiv sind oder ob wir jetzt halt zu volksmusikmäßig sind oder zu punkig sind, sondern da gibt es eigentlich nur immer eine Wahrheit und das ist einfach Vollgas. Das ist, du musst komplette Energie, und auch wenn es eine Ballade ist, auch, da musst du so viel Energie und so viel Imbrunst reinlegen, dass die Leute sagen, Alter, ich habe Gänsehaut, was war das jetzt gerade? Und wenn das halt nicht, wenn du keine so Spannung hast, wenn du auf die Bühne gehst, dann funktioniert es auch nicht. Und was du dann machst, glaube ich, das ist dann wirklich eigentlich egal. Also das ist, ich mag auch wahnsinnig gern traditionelle Musiker, Musikerinnen, wenn die wirklich so spielen und wenn ich merke, Wahnsinn, da passiert was. Ich mag aber wirklich auch brutale, harte Sachen, mag aber auch Pop-Sachen. Wichtig ist immer nur, dass die Interpretin oder Interpret wirklich auf der Bühne, wo ich das Gefühl habe, der macht jetzt alles für mich gerade. Also der ist jetzt da und der kriegt, zu Recht kriegt der so viel Geld von mir für die Karten, weil, Alter, das ist irre. Ich war mal beim Konzert von die Foo Fighters und wir haben da spielen dürfen. Und der hat in Übersee am Chiemsee, haben die Foo Fighters gespielt irgendwie. Das war so das alte Chiemsee Reggae noch. Mhm. Und dann haben die gespielt und das war, ich meine, ich war fucking Übersee. Und der spielt einfach 2,5 Stunden und schmeißt seine Gitarre weg und springt umeinander. Sag ich, hey, das ist Dave Grohl von Nirvana, der geilste Drummer der Welt. Und er gibt alles für mich. Und dann sage ich, perfekt. Also so muss ein Konzert sein. Und das entscheidet dann eigentlich auch, was der Stilmittel ist. Ja.
Mhm. Könnte man sagen, das ist dein Vorbild? Oder solche Musiker sind dein Vorbild?
Ja, ganz genau. Also wenn ich wirklich so, oder wenn ich Interpretinnen sehe auf der Bühne, wo ich merke, ich habe ganz hart von der ersten Sekunde an und irgendwas passiert da mit mir, das muss ja nicht mehr laut sein und nicht schrill. Das wirkt dazu, wenn ich nur immer die, das kann auch ganz sanft und aber wenn ich dann merke, hey, da ist so viel Leidenschaft drin, dann haben so Live-Musiker und Musikerinnen wahnsinnige Vorbilder und das musst du erst mal machen, dich auf die Bühne zu stellen und da vielleicht leise Töne zu machen und trotzdem den ganzen Saal haben. Und aber Dave Grohl, ich habe dann ein Foto mit ihm machen dürfen und das hängt bei mir wirklich so im Gang. Das ist schon ein großes Vorbild von mir her.
Magst du uns vielleicht mal erzählen, wie ihr euch denn gefunden habt und wie es zur Bandgründung kam? Weil es war ja dann trotzdem irgendwie ein großer Schritt von der Klassikbühne auf die Festivalbühne.
Genau, das hat ein bisschen Zeit gedauert. Also die Bandgründung war ziemlich schnell, weil wir so nach dem Studium einfach gemerkt haben, hey, so Orchester oder die Hälfte der Band hat auch Jazz studiert, so in Dixie-Bands oder Jazz-Bands spielen ist zu langweilig irgendwie. Wir brauchen eine Band und müssen da in die Clubs gehen und müssen da tanzen und alles machen. Also die Bandgründung war ziemlich schnell. Und dann hat es aber schon natürlich so 5, 6 Jahre gedauert, wo wir einfach so die ersten 5 Jahre ganz viel Kindergeburtstag, irgendwelche Filialfeiern von irgendwelchen Autohäuser bis wir haben dann auch Edeka-Partys in Hamburg gespielt, wo alle geschlafen haben. Also, weil die Geschichten, ne? Aber wenn du halt, wir haben die ersten Jahre einfach so gute 100 oder 140 Konzerte pro Jahr gespielt und wir wollten nicht unbedingt einfach als Band so sein. Und dann nach 3, 4, 5 Jahren hat es irgendwann angefangen, dass wir einfach auch so Festivals spielen haben dürfen oder größere Konzerte. Es sind mehr Leute als unsere Konzerte gekommen. Und dann merkst du, okay, jetzt werden wir langsam eine Band so. Aber der Weg dahin, also lustigerweise, man kriegt das gar nicht so mit. Das ist so, man denkt jetzt nicht beim ersten Auftritt, hey, wir werden irgendwann ganz bekannt und stehen auf einer Bühne, sondern du spielst den ersten Auftritt und wenn da von 4 Personen eine schon lacht, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Mhm. Dann bist du als Musiker schon, hey, cool, irgendwas funktioniert da. Und alles, was dann da dazukommt, das ist dann so ein Bonus. Und ja, es gibt wahnsinnig viele Bands auch, die einfach so den riesen Traum haben und die super spielen und wahnsinnig droh bleiben, und aber es funktioniert aus irgendeinem Grund einfach nicht. Und dann sind wir natürlich schon, als es dann nach 5, 6 Jahren wirklich bei uns super funktioniert hat, schon bis jetzt hat, total dankbar, dass man einfach das machen darf.
Ja, also ich stelle mir das schon hart vor, 5, 6 Jahre durchhalten. Also ich schätze mal, ihr habt euch bloß darauf konzentriert, oder? Das war ja euer Hauptjob. Und also mit keiner Aussicht, dass es tatsächlich irgendwann mal was werden könnte, das ist schon anstrengend, oder?
Ja, man muss ein bisschen anders zeigen. So. Also in Frankreich zum Beispiel kriegen Musikerinnen und Musiker, wenn sie starten, kriegen sie einfach so ein bisschen Unterstützung vom Staat. Wenn du da mal 100 Shows machst, so 100 Euro ungefähr, also ich sage jetzt irgendwas, und mal ein Jahr lang beweist, dass du ganz fleißig bist, dann kriegst du für 10 Jahre Unterstützung, dass du davon leben kannst. Ein bisschen bei uns ist auch so, also weil wenn du einfach so Musik studierst, dann ist klar, hey, ich bin jetzt Musiker. Das heißt, wenn ich die nächsten 20 Jahre einfach irgendwie so auf der Parkbank schlafe und trotzdem spule, ist okay. So. Das ist erst einmal so die Bottomline irgendwie. Du kannst dann drauf aufbauen. Und alles, was dann kommt, ist dann eigentlich Bonus, weil du kannst nicht damit rechnen, dass du irgendwie von einem geilen Orchester einfach bookt wärst oder dass du jemanden kennenlernst, wo du, das sind Glücksgriffe. Aber eigentlich Musik machen dafür und dann irgendwie über drunten kommen, wenn es gut geht, vielleicht sogar Wohnung haben oder vielleicht sogar ein altes Auto umeinander düsen. Deswegen waren eigentlich die ersten 6 Jahre gar nicht so hart für uns, sondern eigentlich haben wir da schon angefangen, hey, das ist unser Ding und machen wir das. Vielleicht, wenn wir Glück haben, funktioniert es irgendwie besser, aber ich glaube, das stellt sie einfach so ein junger Musiker einfach nicht, sondern da geht es einfach dann gleich los.
Was ich mir besonders hart vorstelle, ist, ich glaube, da geht es ja auch in einem eurer Songs drum, dass ihr am Anfang in Bayern so auf relativ eine große Wand Ablehnung zugelaufen seid. Also, dass irgendwie die Schickimicki Bayern halt sich irgendwie zu schön waren, eure Konzerte zu veranstalten, ihr dann halt überall anders gespielt habt, aber nicht in Bayern. Also, das stelle ich mir hart vor. Woran liegt das, dass die Bayern irgendwie das uncool fanden, bayerische Musik?
Ja, das ist immer nur so, ehrlich gesagt. Also okay. Gar nicht jetzt für uns so, aber wenn du, ihr wisst es ja selber, wenn du irgendwo bist und ich spiele der Band so in der Straße und dann gingen die Leute hier und sagen, hey, das ist schon ein bisschen laut, weil wir haben es jetzt gerade 14.15 Uhr und Mittagspause ist dann bis 15 Uhr. Also Deutschland hat da eh jetzt so, ich sage mal, gibt da so junge Künstlerinnen und Künstler keinen super Support nicht, sondern es ist das erste Mal, ist es jetzt okay so und dann zahlt sie schon Steuern und wie macht sie das so, könnt ihr davon leben und so, das sind die ersten Fragen. Ja, das ist im Ausland natürlich anders. Also vor allem, wenn du jetzt in Italien oder Frankreich bist oder in Polen, da werden einfach Musikerbands einfach viel mehr unterstützt. Da ist man einfach sehr stolz, dass man einfach eine eigene Sprache hat, eigenen Sound hat. Und das ist bei uns noch nicht so. Also ich hoffe, das kommt noch irgendwie, weil es gibt echt saucoole Bands mittlerweile. Und ich hoffe, dass das wirklich kommt. Aber da haben wir einfach noch ein bisschen im Tiefschlaf. Das liegt da ein bisschen, glaube ich, an unserer Radiolandschaft, an unserer Medienlandschaft. Es gibt zum Beispiel in Deutschland keine einzige Sendung, wo wirklich so Live-Musik passiert, außer so Sing meinen Song, wo sie so covern, aber das sind ja schon bekannte Bands dann. Aber also da man sagt, hey, es gibt eine Musiksendung, so im Bayerischen Rundfunk oder whatever, und ja, wo einfach sagt, hey, ja, das ist leider, das geht nicht. Also alles, was so Cover und so Ding ist, das ist super schwierig, weil die meisten Musikerinnen und Musiker möchten halt einfach wirklich Musik machen, möchten spielen und wenn du dann so rumhupfst, so ein Techno-Beat und dann stehst du aber ganz allein in der Straße und machst Musik, dann haben es einfach zwei verschiedene Geschichten und ihr kennt es ja auch, wenn du irgendwo im Urlaub bist und hörst irgendwo an der Ecke, es spielt jemand Musik, egal was es ist, ob das jetzt eine Musikschülerin ist, die mit der Querflöte spielt oder ob das jemand mit der Gitarre ist, eine Oper oder so, es ist immer schön. Es ist Live-Musik, ist einfach immer was Besonderes. Und da gibt es leider keine Verbreitungsmöglichkeit gerade für junge Künstlerinnen und Künstler. Und genau deswegen ist da, glaube ich, Deutschland ein bisschen hinterher. Und deswegen tut man sich als Liveband, vor allem wenn wir anfangen, in Deutschland sehr hart. Aber das heißt nicht, dass man es nicht probieren muss. Und deswegen hat es uns auch immer Spaß gemacht, wenn die Süddeutsche Zeitung nach 5 Jahren geschrieben hat, hey, La Brasbanda ist durch, das war jetzt eine schöne Zeit, aber alles ist vorbei. Dann haben wir sofort wieder irgendwie gesagt, hey, wir gingen auf England-Tour und sind aber schon wieder da. Also das macht auch ein bisschen Spaß dann auch mit dem zum Spielen, wenn man sagt, hey, eine Liveband ist eigentlich nie tot, sondern wir spielen einfach weiter und werden es alle zwingen. Und das ist schon der Spirit, glaube ich, dieser ganz für junge Bands brauchen.
Ich habe trotzdem so das Gefühl, dass ihr Blasmusik oder dass ihr wesentlich dazu beigetragen habt, irgendwie Blasmusik im weiten Stil wieder cool zu machen. Also ich zum Beispiel konnte halt tatsächlich, bevor eure erste Platte rauskam, einfach null mit Blasmusik irgendwie anfangen. Ich hatte einfach keinen Zugang. So bin nicht mit Bierfesten oder so Bierzeltmusik aufgewachsen und dann ist das der Sprung, glaube ich, weit. Und dann habt ihr irgendwie so die erste Platte rausgebracht und ich dachte mir, ah ja, jetzt verstehe ich das so.
Cool.
Und ich glaube, so ging es tatsächlich einigen. Also wir hatten vorher ja auch eine kleine Diskussion, ob man euch überhaupt als Blasmusiker bezeichnen darf.
Also ich muss dazu sagen, ich spiele seit 15 Jahren in einer traditionellen Blaskapelle und ich würde mich jetzt nicht mit euch vergleichen.
Ach mal, das ist keine Ahnung, das sind also Definitionsgeschichten, die fallen uns natürlich leicht. Also wir brauchen uns selber gar nicht zu definieren. Also wenn wir auf der Bühne sind und spielen am Nova Rock Festival, wo nur Rockmusiker sind und die sind alle tätowiert und schauen alle voll geil aus und kommen mit der Gitarre und mit den ganzen Ledertypen so und dann sagen die, hey, was macht ihr da? Ihr schaut ja ganz komisch aus. Dann sagen wir, ja, wir sind die Band, die noch eigentlich auf der Hauptbühne spielt. Also sie sind so... Und wenn das halt, wenn es einfach so, und die Leute sind einfach nicht, die Bands sind nicht, es gibt dann da kein, wie sagt man das, also die ganz großen Unterschiede, die man meint. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir sehen uns, cool, also wir sehen uns eigentlich direkt nur als Blasmusiker, aber natürlich sehen wir uns schon als Blasmusiker. Und wenn es dann irgendwie egal ist, wenn es dann einfach du wirklich Musik machen sollst und einfach vielleicht auch noch entspannt bist und nett bist und vielleicht noch eine gute Show machst, dann ist eigentlich total egal, ob du Gitarren hast oder Tuba und Trompeten. Und die Konzerte machen uns schon am meisten Spaß, ganz ehrlich gesagt, wo Leute für uns sagen, ja, das kann jetzt nicht funktionieren. Also ihr kennt es jetzt, ich weiß nicht, ganz am Anfang waren wir mal auf einer Techno-Party in Wien, irgendwo so im Museumsquartier, und dann marschieren wir ein, barfuß und dreckig, weil wir von einer Tour gerade gekommen sind, und es waren lauter so Schickimicki-Techno-Typen. Und sie haben gesagt, das ist unmöglich, es geht nicht. Gell? Und dann haben wir Bassdrum und Tuba, Techno, und nach einer halben Stunde haben die völlig ausgeflippt. Also wir genießen das, man genießt es dann schon auch, wenn einfach Leute sagen, das ist unmöglich, jetzt das mit Tuba oder Blasmusik zu machen. Und dann merken die, hey, das ist einfach Musik, und dann ist es cool. Ja.
Das erinnert mich ja auch an die Meute, kennst du die?
Ja, Logo.
Die sind voll. Auch richtig, kennst du die?
Mhm.
Ich finde die auch richtig cool. Das ist mein Vorbild. Ihr setzt ja schon auch auf eigene Songs. Warum macht ihr das und wie kommt ihr denn auf die Ideen für die Songs?
Ja, eigene Songs machen einfach am meisten Spaß. Also wenn man sich was überlegt, wenn man so ein Jahr oder so eineinhalb Jahre, wenn man da produziert und wenn man dann schaut, hey, welche Klänge kann man machen und vielleicht welche Stilrichtungen oder welche Akkorde hat es jetzt so in einer Brassband Kosmos noch nie gegeben, dann macht es am allermeisten Spaß. Also so Lieder nachspielen machen wir ganz, ganz selten. Und eigene Lieder auf die Bühne zu bringen und so ein richtiges Programm vorzustellen, wo dann wirklich so das ganze Bierzeit oder das ganze Open-Air-Festival dazu tanzt, das ist natürlich so saucool irgendwie. Insofern haben wir so angefangen. Und ehrlich gesagt, für unsere Besetzung muss man die Sachen auch selber schreiben, weil wir so die Besetzung, wie es wir haben eigentlich fast keine. Wir haben jetzt nicht so direkt Instrument, außer die Blechbläser vorne. Wir haben hinten nur Gitarre und Schlagzeug, aber die dürfen nur ganz wenig machen. Weil wir vorne mit Posaune und Trompeten so versuchen, den Beat so zu machen. Und genau, normalerweise hast du halt die Bläser hinten auf der Bühne. Die machen jetzt halt so den Teppich, sodass das schön ist. Und bei uns haben die Bläser vorne und die Rhythmus-Section ist quasi hinten mit den Gitarren und Bass. Und ja, ich glaube, man muss die selber schreiben. Und ehrlich gesagt, das macht einem allermeisten Spaß.
Und wie geht ihr so ran an den kreativen Prozess?
Das kommt wirklich von selber. Also am meisten inspiriert sind wir natürlich schon von den Auslandsreisen. Also letztes Jahr waren wir in Kasachstan und in Estland. Und in Kasachstan haben wir irgendwie noch auf den Berg umgespult und sind mit so einem Bus runtergefahren. Und neben uns ist ein Reiter quasi geritten ohne Sattel. Und der hat sich so in die Haare eingehalten vor dem Pferd und ist mit dem Pferd so in einer Symbiose so die Teerstraße mit einem Affenzahn runtergeritten. Und wir haben so alle am Bus an der Fensterscheibe drohen und haben gesagt, Alter, was passiert da? Wir kennen ja nur die Reiter bei uns mit Schutzhelm und was der Teufel was und Funktionsklamotten und dann mit Leuchtding auf dem Kopf oder so. Und dann war das einfach so, ja, die haben einfach zusammengekehrt, das war einfach so ein Team, das war sein Fortbewegungsmittel und er hat das so gemacht und dann haben wir gesagt, hey, den Rhythmus, wie der da runterreitet, das müssen wir irgendwie in einen Song bringen und haben das dann im ersten Song von unserem neuen Album, einfach, der heißt Almaty, wo es so die Hauptstadt in Kasachstan ist, und dann hat man einfach den Rhythmus, so das Treibende, das Reitende so gehabt und genau, und dann passieren einfach so Stückel. Dann war irgendwie, ich habe dann gesagt, hey, lass uns das machen und die ganze Band, ja, wir müssen das machen, weil wir haben das erlebt und das muss für uns auch wieder raus. Und im Idealfall muss der Reiter jetzt quasi musikalisch gesehen in die ganzen Bierzeite nach Bayern wieder rein und dann macht es am allermeisten Spaß. Ja.
Oder ihr schreibt halt einfach über Senf.
Oder Senf, genau, das ist auch sau wichtig.
Auch wichtig, ja.
Stimmt, ja, das ist auch eins meiner Lieblingslieder aus Versehen.
Ja, wahnsinnig lustig. Also am Anfang denkt man sich, ach so, ja, vielleicht geht es jetzt irgendwie um, keine Ahnung, Gartenparty. Und dann meinte man, nee, ja. Es geht um Senf, straight, natürlich. Das steht ja auch im Titel so.
Ja, und ich sage, glaube ich, noch nie einen Song über Senf geben. Deswegen, glaube ich, muss das schon gemacht werden.
Ja, freilich.
Das ist eine Lücke.
Aber was sagt ihr zu Weißwurst dann schon süßen Senf und welche Marke dann? Das ist halt die Frage immer, gell?
Boah. Also ich bin Regensburgerin, deswegen stellt sich die Frage für mich quasi nicht.
Also ich muss leider zugeben, ich bin kein Weißwurst-Fan.
Wir haben auch in der Band lustigerweise, ich habe auch gemeint, dass eindeutig ist, aber es gibt da verschiedenste Varianten, wie man Weißwurst isst bei uns. Also nicht nur mit Zirsensenf, sondern manche auch mit Ketchup und manche essen Gockerwurst. Ja, wirklich. Also es gibt, Man meint, das ist so obvious, aber scheinbar nicht.
Nee, aber wichtig, mal das als Statement. Ja.
Natürlich, natürlich.
Ihr spielt ja jetzt am 8. Mai in Griesbach im Landkreis Tirschenreuth. Da feiert die Freiwillige Feuerwehr Griesbach ihr 150-Jähriges. Mhm. Ich würde sagen, für eine Band, die schon mal die Olympiahalle voll gemacht hat, ist das jetzt nichts, was man erwarten würde. Warum macht ihr das trotzdem?
Ach, das machen wir von Anfang an. Das sind wirklich, also vor allem die Bierzeite, vor allem, sage ich mal, in Regionen, wo man normal nicht hinkommt. So. Also Griesbach ist irre. Das ist in der Oberpfalz, wenn ich richtig informiert bin, das ist direkt an der Grenze quasi. Ja. Und die geben sich so Mühe und wir kriegen dann immer so Zuschriften, hey, ihr müsst zu uns kommen. Und dann fragen wir immer, ja, wieso müssen wir kommen? Dann sage ich, ja, weil das ganz wichtig ist, weil wir sind da und wir haben so einen Spaß und wir möchten das machen und das ist bei uns besonders und so. Und das sind für uns die schönsten Konzerte, weil da kommst du hin und hast halt nicht wie bei die großen Shows halt hinten so einen Caterer, der da was hinstellt und dann kriegst halt du das und dann gehst auf die Bühne und dann hast du ein schönes Konzert, klar. Na, du kommst halt zu die Vereine hier und dann ist erst einmal so, die Oma packt einen Gugelhupf so und dann gibt's einfach so die Gulaschsuppen und so und das ist halt, es menschelt viel mehr. Es macht der Band auch am meisten Spaß, so Touren zu machen. Und die Konzerte haben am krassesten, ehrlich gesagt. Also je kleiner der Ort, desto brutaler ist das Konzert. Deswegen, solange wir dürfen, machen wir einfach so Feuerwehrfestel und ja, und besonders die Griesbacher, die haben schon so ein paar Videos gemacht. Wir kennen es jetzt vorher in die Promo-Videos nur und wir haben wahnsinnig gespannt, wie die drauf sind.
Ja, lustig. Aber wie würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich das von so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Club-Show am Ende? Also fühlt sich das für euch anders an?
Ja, am Ende eigentlich nicht, glaube ich. Weil wenn du so einen, sagen wir mal, einen kleinen Club hast, oder so einen wirklich schwitzigen, dreckigen, super coolen Club, so, dann wird das eine brutale Party, alle schwitzen und sind heiser danach. Es ist ähnlich beim Bierzeit. So. Wenn du das schaffst, dass du da so eine Club-Atmosphäre reinbringst und die einfach Bock haben zum Feiern und Pogo-Kreis machen und umeinander springen und das Bier umeinander schütten, dann ist es ziemlich ähnlich, wie wenn du halt so in einem coolen Club in New York irgendwie spielst. Das ist das dann ziemlich das Ähnliche. Weil die Rahmenbedingungen sind nicht super spannend. Also wenn man das wirklich in so, ich sage jetzt mal, in so einer ganz kleinen Ortschaft, schafft der Verein halt da so einen Veranstaltungsraum mit einer Profi-Anlage und super Catering und alles. Für eine Woche haben die halt alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre haben die einen krassen Veranstaltungsraum, wo quasi so eine Konzerthalle in die Ortschaft kommt. Und das ist einmalig in Bayern. Und wenn man das so sieht, dass da wirklich auch einfach wirklich große Konzerte stattfinden können, ich glaube, dann ist das einfach sau cool.
Ja, Veranstaltungshallen. Ich hätte eine Frage. Zu Bierzelten, kommen denn manchmal Leute dann zu so Bierzelt- oder Bierfest-Shows von euch, die quasi einfach nur ins Bierzelt wollen und gar nicht verstehen, was ihr da macht? Oder, also schafft ihr es dann auch, die zu überzeugen?
Nein, das passiert nicht, weil bei uns die Konzerte, okay, da sind quasi die ganzen Biergarnituren herausgerammt und da wird dann eine richtige Festivalanlage reinbaut und bei uns kostet es richtig Eintritt, also ein richtiges Konzert dann quasi, also mit richtigen Securities und die ganzen Dinge. Das ist also ein richtiges Konzert und da ist die Verwechslungsgefahr eigentlich ganz selten. Aber so in einem normalen Bierzeitbetrieb, da funktionieren wir auch gar nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, was wie Geibodenfest und wenn wir da auf der Bühne stehen und da sind aber alle Garnituren und sowas, die möchten ja da so Schunkelteile haben und so Mitsinger und so, das ist für uns jetzt nicht so unser Ding. Also das gibt es zwar schon manchmal, aber bei uns ist schon richtig so Pogo-Kreis und Rambazamba und da brauchst du dementsprechend auch dann so Barriers fahren und Securities, die schauen, da alles funktioniert. Also das ist schon ziemlich klar definiert. Da kommt eigentlich so, also unfreiwillig kommt da, glaube ich, keiner rein.
Bist du Bierzelt-Fan?
Ja, ich liebe das, ja. Das ist leider die ganze Band. Das ist ganz schlimm. Aber wenn wir irgendwo mal so hinkommen und das ist so ein Rahmenprogramm und mittags um 12 Uhr startet schon Blasmusik und danach wird erst so alles aufgebaut und umbaut. Und dann die ganze Band, wir schauen uns dann so, wir müssen uns jetzt hinsetzen, wir müssen sofort ein paar Bier trinken, also weil Blasmusik und Bierzeit, das ist so ein Gefühl, das ist schon wirklich cool, ja, das macht Spaß.
Wenn ihr unterwegs seid, also ihr seid ja echt doch die ganze Welt unterwegs, dann seid ihr ja irgendwie auch so die Aushängeschild Bayern, sag ich mal. Gibt's da irgendwas in der Wahrnehmung von Bayern ganz platt, was dir irgendwie aufgefallen ist? Gibt es irgendwas, was dich stört? Haben die Leute irgendwie, denken die, ihr packt jetzt eh gleich die Weißwurst aus? Oder
ich bitte nicht. So.
Ja, sowas ist nett gemeint.
Nein,
die Brezen dann halt.
Eigentlich, es wäre nicht besser.
Ja, ich lasse es.
Aber lustigerweise ist eigentlich nur in Deutschland und Bayern, also das Bayern-Thema da bei uns. Also da wir Lederhosen haben zum Beispiel oder mit der bayerischen Sprache. Also uns hat in Neuseeland noch nie jemand gefragt, wieso wir bayerisch singen und wieso wir die Lederhosen auch haben. Also es ist einfach so klar. Und wenn wir jetzt so zum Konzert irgendwie hier gingen und es ist eine bulgarische Band da und die hat halt irgendwie so ihr bulgarisches Gwando und singt in ihrer Sprache, ich dachte nie auf die Idee kommen und hier, hey, wieso singt sie eigentlich bulgarisch so? Und warum habt ihr so komische weiße Gwando mit lauter Blüten auch irgendwie? Also im Ausland ist es nie ein Ding, weil das eigentlich ziemlich klar ist, da wir halt einfach so singen, wo wir herkommen. Das machen auch alle Livebands so. Aber lustigerweise die Frage nach dem Bayern-Thema und nach Lederhosen und nach dem Dialekt kriegen wir eigentlich wirklich, also am meisten in Bayern wirklich und eigentlich in Deutschland. Mhm. Das ist glaube ich ja so, weil wir in Deutschland glaube ich wenig Bands haben, die international spielen und deswegen auch gar kein so Selbstverständnis haben, da das eigentlich völlig okay ist, wenn du in Frankreich bist irgendwo auf Festivals, da sind einfach Bands aus der ganzen Welt da und das ist bei uns leider auch noch nicht so, das kommt hoffentlich immer mehr und genau, das Internationale, da gibt es eigentlich keine Frage, warum jemand so ist, wie er ist, das darf jeder so sein, wie er ist, genau.
Ich finde das sowieso so faszinierend, dass ihr weltweit auftritt, also es ist ja wirklich krass, New York und Kasachstan und Neuseeland und was weiß ich, aber dann halt eben auf Deutsch oder auf Bayerisch und dass das so funktioniert, dass ihr da Erfolg habt, wie erklärst du dir das?
Leider muss ich immer in die gleiche Kerbe schlagen, aber das ist einfach nur Live-Musik so. Das war's. Also wenn jetzt wir so auch mit Hintergrund so DJ war und springen rum mit Bayern fahren und sagen, Bayern, super, 1, 2, 3, dann brauchst du nicht irgendwie auf ein geiles Festival irgendwo nach Polen fahren und merkst du einfach vor Royal Republic einfach so auftreten. Das funktioniert halt nur, wenn du Live-Musik machst. Und dann spielen wir halt da und dann schauen uns natürlich schon die paar tausend Leute ganz komisch an, was macht ihr so? Und dann merken sie aber halt noch so 2, 3 Minuten, oh fuck, die können nicht anders und die probieren jetzt alles, was in ihren Instrumenten drinsteht, um für uns das Beste zu machen. Und dann hast du eigentlich schon gewonnen, weil dann ist jeder dabei und dann schmeißt du da überall eine Party. Und ja, das ist der Zauber von Live-Musik und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also ihr überzeugt quasi durch Energie.
Ja, und dadurch, dass die Leute uns, glaube ich, auf der Bühne auch, die nehmen uns das ab. Also die checken, dass wir da jetzt keinen verarschen. Und wenn wir da schwitzen und uns auch schreien auf der Bühne, dass wir noch das besser machen müssen und das müssen wir jetzt machen und so, also die merken, fuck, die möchten jetzt wirklich für uns da das beste Konzert rausholen, egal was ist. Und ich glaube, als Zuschauer honorierst du das. Und du checkst das auch genau eigentlich als Zuschauer, was geht da mit der Band gerade ab? Haben die Lust oder haben die gerade irgendwie, haben die Jetlag und geht nicht? Oder möchten sie, machen das nur für die Kohle und haben sie danach wieder weg? Oder leben die das und haben wirklich für uns halt da? Und das, glaube ich, merkt man in einer Sekunde und deswegen genießen wir das voll, wenn wir also aufmerksames Publikum haben, weil die checken uns eigentlich am meisten ab und checken dann genau, was wir wollen und dann ist es am coolsten.
Beim ESC haben sie sich aber nicht getraut, oder?
Das Publikum schon, doch. Das Publikum war top. Also der Saal war irre und wir haben, glaube ich, auch deutschlandweit in alle Radiostationen vom Publikum die meisten Punkte gekriegt. Also wir waren, nur die Jury hat sich nicht getraut. Die Jury, die haben uns, glaube ich, dann auf den letzten Platz gewählt oder so. Ja. Das Publikum aber ist immer cool.
die ESC hätte endlich mal ein bisschen mehr Punkte geholt wahrscheinlich.
Ach, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Das hat so krass eigene Gesetze, glaube ich. Aber ich war auch sehr überrascht. Ja. Wir waren am Anfang, habe ich auch so gesagt, totalen Respekt gehabt. So, hey, wir haben in einer großen Halle und es sind da 12.000 ESC-Fans. Und jeder hat so Glitzer im Gesicht und springt da umeinander. Ich habe mir gedacht, das passt zu uns irgendwie nicht so. Und dann haben wir da gespielt und dann haben wir irgendwie gemerkt, oh, das sind einfach nur Musikfans. Das sind nur Liebhaber, die einfach Musik feiern und zelebrieren möchten. Und dann war mir total begeistert. Und seitdem schaue ich es immer wieder mal. Und es ist schon eine oder andere Band dabei, die mir dann wirklich, wirklich gut gefallen.
Habt ihr schon mal ein Lied auf Hochdeutsch aufgenommen?
Ja, lustigerweise, ein Lied Pumuckl. Also, wir haben eine Anfrage gekriegt, ob wir Pumuckl covern können für so eine Kinder-CD. Und dann habe ich Hurra, Hurra, der Pumuckl ist da auf Hochdeutsch quasi singen müssen.
Ach, cool. Ja. Das kenne ich gar nicht. Ich bin großer Pumuckl-Fan.
Wirklich?
Muss ich
mir anhören. Das Original ist besser.
Okay.
Ja, das ist auch ein Klassiker. Kann man ja schlecht.
Das kann man schlecht machen.
Besser machen.
Gibt es irgendein Instrument? Also, du sitzt gerade im Studio, vielleicht muss man das ein bisschen hinter dir hängt. Auf jeden Fall eine Trompete, unten steht auch noch irgendwas, da hinten hängt noch was. Es hängen sehr viele Blasinstrumente rum. Gibt es irgendein Instrument, was dich überhaupt nicht interessiert? Blechinstrumente, Entschuldigung.
Ja.
Blechblasinstrumente.
Ehrlich gesagt, interessieren schon, aber ich probiere schon seit Jahren Querflöte zum Spielen, weil mir das so vom Klang her super gefällt für manche Produktionen, aber das schaffe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Also Querflöte ist, hört sich bei mir wirklich schrecklich an. Ich kann es euch mal vorspielen, wenn ihr Bock habt.
Ja, bitte.
Aber das funktioniert irgendwie, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich blase da zu stark rein oder was. Also es ist wirklich in meinem Studio ist eine Querflöte und ich probiere es schon seit 10 Jahren, aber es funktioniert nicht. Aber sonst mag ich eigentlich alle Instrumente.
Ich habe in der Musikschule Querflöte gelernt. Ich kann dir vielleicht mal Nachhilfe geben. Nee, ja, ich habe es gekonnt. Bitte. Ich habe halt. aber das Problem ist halt, dass ich nicht übelfähig bin. Also, ja.
Ich wollte euch jetzt gerade unterstellen, dass ihr kein Holz mögt, aber das hast du jetzt schon wieder bewiesen, dass das nicht stimmt.
Ja, schon, nein, aber das ist ja irgendwie Blech. Aber nein, eigentlich schon Instrumente, aber auch so gestimmt. Klarinetten und sowas, das war jetzt nichts, was mich reizend hat. Also so Tuba, Posaune, Trompeten finde ich dann schon irgendwie spannender. Vielleicht, weil es lauter ist auch irgendwie.
Ah, so ein gutes Saxophon würde schon auch gut zu euch passen.
Ja, kann ich nicht. Also da bin ich wirklich, stimmt. Das ist eigentlich so das, was ich eigentlich nicht kann. Und auch nicht mag, glaube ich.
Ach Mann, ich wäre offen, ne?
Kira gibt Nachhilfe.
Nee, ich will selber mitspielen.
Ach so, Kira will mitspielen, Entschuldigung.
Also ich hätte Zeit, falls ihr Bock habt.
Grüßbuch, jetzt dann, am Donnerstag.
Wie bist du denn zur Trompete gekommen?
Mein Vater ist Tuba-Spieler und mein Opa ist Trompeter. Also die haben dann ziemlich früh, habe ich das schon als Kind irgendwie so mitgekriegt und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und habe dann scheinbar, also meine Oma hat mir das verzeiht, dass ich bei so Fernsehshows immer schon mit der Trompete mitgespielt habe dann, so als Kind. Irgendwie war das scheinbar so das mein Schicksal, ja.
Aber Trompete ist ja auch super schwer, überhaupt einen Ton rauszukriegen. Also wenn du mit Querflöte struggles, dann, also ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Charakterfrage. Ich glaube, für Querflöte braucht man mehr Gefühl und Trompete kannst du sehr viel mit Luft und Kraft lösen, glaube ich, ja.
Und mit Ego.
Und Ego, ganz genau.
Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde.
Ein paar schnelle Fragen.
Wir üben das kurz. Apfel oder Birne?
Birne.
Schneller.
Noch schneller, okay. Wow.
Ja. Okay. Festival oder Bierzelt?
Bierzelt.
Bierzelt oder Olympiahalle?
Bierzelt.
Bierzelt oder Clubkonzert?
Bierzelt.
Okay, Hund oder Katze?
Katze.
Erst Text oder erst Musik?
Erst Musik.
Pudding mit Haut oder ohne?
Mit.
Sehr gut. Üben oder improvisieren?
Improvisieren.
Streaming oder Platte?
Platte.
Lampenfieber oder nicht?
Lampenfieber.
Songs schreiben oder spielen?
Schreiben.
Songs schreiben oder Songs aufnehmen?
Aufnehmen.
Weißbier oder Rotwein?
Weißbier.
Kuchen oder Wurstsalat?
Wurstsalat.
Blasmusik oder Tanzmusik?
Blasmusik.
In der Band, Demokratie oder Diktatur?
Boah, fick, das ist hart. Diktatur.
Ja?
Ja.
Okay, also du bist wirklich der Chef.
Es ist jetzt so, man braucht immer, also alle schauen mir immer mit so große Augen an und dann muss man irgendwas sagen und so. Und ich glaube, ich definiere mich eher als Hausmeister, aber ich muss das auch sagen, ja.
Okay. Das war aber von vornherein der Plan oder hat sich das irgendwie so rauskristalliert, dass du ein bisschen auch so Dirigentenfunktionen übernimmst?
Nein, das hat sich herausgestellt. Also wir haben eigentlich am Anfang, war das so, hey, wir ziehen jetzt alle in ein ganz altes Haus und jeder hat so eine Aufgabe und jeder muss irgendwas machen. Und so haben wir dann angefangen. Gell? Mhm. Und man merkt halt dann irgendwie, wo die Stärken von jedem sind irgendwie. Und über die Zeit, mir macht es so Spaß, dass ich mich halt den ganzen Tag mit der Band beschäftige. Also ich mag so vom Management ab, ich bin da einmal in der Woche im Büro und das Ganze mitmachen, bis hin zu den ganzen Booking-Geschichten, bis die Label-Tätigkeit. So. Mir macht das einfach das Gesamte so Spaß. Und dann war irgendwie klar, okay, ich bin quasi zuständig für die Band und für dieses Musikding und das ganze Gedöns. Und alle anderen haben halt auch noch Lust, dass sie jetzt selber eigene Projekte dazu machen und nebenbei Sachen machen. Und die Aufteilung ist irgendwie ganz gut. So funktioniert es bei uns jetzt seit gute, ja, so 16, 17 Jahren. Und jeder das einfach, was er kann und wo er einfach das Gefühl hat, das taugt dann, ja. Eine fiese Frage am Schluss, der war gut.
Du hast selber keine Nebenprojekte, sondern bloß die La Brassbanda.
Ja, am Anfang haben wir schon so eine Rockband gehabt, wo wir so ein paar Sachen gemacht haben. Und dann war es einfach so zeitlich, da haben wir gesagt, hey, ich glaube, das ist sinnvoll, dass ich mich auf das komplett konzentriere. Und ich habe Bock gehabt und bei uns war es ja so, dass es so verlangt worden ist. Also das Label wollte dann, hey, du musst da sein, komm jetzt nach Berlin, wir müssen das machen und dann musst du zum Verlag und das ist wieder woanders. Und ich habe immer so Lust gehabt, ja, ich habe Lust, ich mag das machen. Und dann hat sich das so herauskristallisiert. Ja.
Ihr seid ja schon echt viel unterwegs und du steckst wahrscheinlich auch einen Haufen Energie rein, hast du auch irgendwann einfach mal keinen Bock?
Ja, Musik machen habe ich immer Lust. Also wo ich dann wirklich oft die Lust verliere, das ist, wenn man so Promo-Geschichten machen muss und man muss quasi immer nur über die Songs reden.
Was
quasi
so.
Nein, das ist jetzt. Ja, also
wir sind gleich fertig, keine Angst.
Nein, ich habe wirklich schon, also dieses Label haben wir dann auch wirklich schon mal so 4 Wochen durch Deutschland geschickt und ich habe dann quasi über das reden. Und am Anfang ist voll cool und macht Spaß. Und irgendwann dann nach 3 Wochen fragt man sich so, hey, was ist eigentlich mein Job? So, eigentlich möchte ich Musik machen. Deswegen machen wir die Promo-Geschichten. Also wenn wir Promo machen, machen wir das nicht mehr so mit Reisen und ganz viele Interview-Geschichten, sondern wir schauen immer, dass wir Musik machen. Also wir haben jetzt vor 4 Wochen unser neues Album vorgestellt und sind da eine Woche durch Bayern gefahren und haben kleine Sachen gespielt, weil so können wir uns am besten promoten und das macht am meisten Spaß. Also ist die Fragerunde jetzt, macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber wenn ich das jeden Tag hätte, dann wäre es wahrscheinlich für mich nicht das Richtige. Ja.
Aber willst du ein bisschen kurz das Album promoten? Heißt Polka Party, wie kam es denn zum Namen? Genau. Wieso Polka?
Ja, das war so, weil im Ausland die Menschen zu uns halt, weil wir sie halt fragen, hey, warum springt sie halt zu dem Song umeinander so und ihr kennt doch den Text und gar nichts und so. Und dann sagen sie, ja, weil ihr seid doch so eine Polka-Punk-Band so. Und dann haben wir gesagt, ja, sie haben eigentlich recht. Eigentlich sind wir wirklich so vom Beat her, spielen wir viel so Ska-Geschichten, dazwischen mein Reggae und dann wieder so ein Punk und so. Eigentlich sind wir so eine Polka-Punk-Band. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns das nächste Album mal checken, wie weit kommen wir Polka so in dem bayerischen Kontext mit Tuba, Trompeten, Posaunen, was kann man da rausholen? Kann man da Reggae machen, Reggae-Polka? Kann man da so Punk-Polka? Kann man Hip-Hop-Polka machen? Und dann haben wir uns auf die Reise begeben und das hat immer mehr dann Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, hey, das Album muss auch Polka-Party heißen. Und ja, ich glaube, das sehr tanzbar ist. Und wir freuen uns jetzt schon so, Griersbach wird das erste Mal sein, wo wir wirklich so die meisten Songs aus Polka-Party präsentieren dürfen.
Spannend, spielst du Senf?
Senf ist noch in der Schwebe. Das ist sehr gut, dass du das sagst. Wenn ich das hinbringe, das liegt jetzt an mir. Ich muss ganz fleißig nur vorbereiten, aber es kann sein, dass wir Senf spielen. Seid ihr da?
Ja, schauen wir mal. Also wenn ihr Senf spielt, dann kommen wir.
Ja, dann spielen wir Senf. Ausgemacht. Da mache ich Überstunden, das ist kein Problem.
Warum barfuß? Ist das für einen Grip oder findet ihr eure Füße so schön?
Beides natürlich. Das war die allererste Tour. Wir haben die allererste Tour gespielt. Das waren die allerersten Konzerte. Und da haben wir so einen alten VW Passat gehabt und waren zu fünft und haben quasi Tuba, Schlagzeug und alles in den Kofferraum reingestopft und haben zu fünft auf Tour gegangen. Das war Kroatien, Bosnien, Italien und dann England. Und wir haben einfach keinen Platz mehr gehabt. Wir haben gesagt, hey, jeder muss, das waren 2 Wochen oder 2, 3 Wochen, jeder muss einfach nur so eine Hosen mitnehmen und wenn es geht, halt einfach nur keine Schuhe, weil wenn du so im Bandbus bist und oder im Auto bist und fährst jeden Tag zum nächsten Gig, meistens über Nacht, und du hast aber die Schuhe auch, die stingern halt wie Hölle, also du hältst das nicht aus. Deswegen haben wir gesagt, wir machen, weil es Sommer war, wir machen es barfuß und haben nur Lederhosen dabei und jeder hat nur 3 Shirts, die wir immer waschen, so alle 3 Tage und Unterhosen oder so. Aber das war das Maximale, wir haben einfach keinen Gepäckplatz gehabt. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, wenn du jetzt eine Band bist, die so voll schwitzt und so richtig krasse Geschichten macht, dann musst du einfach nach dem Konzert dich abwaschen und auf geht's ins Auto und da haben Schuhe oder Jeans hat da keinen Platz, weil das funktioniert nicht. Wenn du in Jeans spielst und schwitzt du, dann musst du es irgendwie hinbringen und du kannst es auch am nächsten oder übernächsten Tag nicht mehr anziehen, weil das ist ekelhaft so. Und bei der Lederhosen funktioniert es super. Also, die kannst du. Genau so ist.
Die haben aber auch viel gesehen, eure Lederhosen, oder?
Bei uns halten die Lederhosen nicht so lange. Es gibt so den Mythos, Lederhosen halt dein ganzes Leben, das stimmt bei uns nicht. Also bei uns sind die dann nach einer Saison spätestens sind die wirklich fertig und dann redet sie doch nichts mehr.
Ihr seid aber auch Lederhosen-Power-User.
Natürlich. Aber so ist das barfuß gekommen und dann das hat sich irgendwie so durchgezogen und irgendwann war das also früher ein schönes Gefühl, weil du bist wirklich auf der Bühne und spürst die Bühne halt anders so. Und wir haben jetzt, glaube ich, so 1600 oder 1700 Konzerte gemacht und ein einziges Mal war es scheiße, weil da waren wir auf so ein Maurergerüst. Also kennst du ja diese Gerüste, wo du so Sachen abputzen musst? Und da war so ein Wirt irgendwie in der Nähe von München, der hat gesagt, ihr müsst kommen, ich stelle eine Bühne auf und hat so Maurergerüst, wo unten so Stacheln drin war. Und wir haben so barfuß raufgegangen und wir so, oh je, und ich muss ja springen irgendwie. Das war das Einzige, was scheiße war. Aber sonst eigentlich alles cool gewesen.
Okay, hast du vielleicht noch einen Kulturtipp für uns?
Der Kulturtipp.
Ja, ich habe einen Kulturtipp. Also meine Lieblingskünstlerin gerade in Bayern ist die Karin Rabhansel. Ich weiß nicht, ob sie die kennt. Die ist aus Nürnberg. Das ist eine wahnsinnsgute Singer-Songwriterin, die mittlerweile, glaube ich, in so einer Art, also ich darf es definieren, so einer bayerischen Metal-Band spielt. Also Karin Rabhansel ist für mich Kulturtipp. Das ist eine fantastische Musikerin, ganz liebe Kollegin. Und ja, die ist absoluter Tipp.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß in Griesbach und euch natürlich auch, lieben ZuhörerInnen, falls ihr da hingeht. Ansonsten, ja, eine schöne Zeit.
Bis bald. Wir sehen uns in Griesbach mit Senf und ihr müsst Zeit dabei sein, ist ja klar.
Okay, ist gebucht. Okay.
Merci, danke schön.
Ciao.